Hallo und herzlich willkommen zum Intronauten Verlag Podcast, der Podcast für kreatives Schreiben. Ich bin Marc, bei mir ist Tobi, hi.
Hallo.
Und es geht sofort wieder in die Vollen. Wir haben letzte Woche nach einiger Zeit unseren ersten Podcast wieder gestartet, quasi Staffel 2, wenn man so will. Es ging um Quentin Tarantino und diesmal haben wir uns einen Film ausgedacht, der an Gewalt möglicherweise sogar noch Tarantino übertrifft. Auf jeden Fall mithält, aber sicherlich an Realismus dem Ganzen noch ein Vielfaches übersteigt. Oder?
Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz krasser Punkt für diesen Film. Denn wir haben uns A Green Room angeguckt.
Genau.
Von Jeremy Saulnier, spricht man den
Saulnier. Saulnier. Ah. Ist ein, ich weiß nicht genau, ob aus Kanada, aus Amerika kommt. Auf jeden Fall so der Grenze, so Portland, Oregon, so Pacific, Northwest, so die Ecke kommt er raus. Hat tatsächlich in seiner Jugend auch so in Punkbands gespielt. Man sieht ihn ganz oft auch so mit Klamotten von irgendwelchen Hardcore-Bands und so rumlaufen. Also der ist auf jeden Fall aus der Szene, denn dieser Film handelt von einer Punkband, die gerade im Pacific Northwest, also da oben, wo eben nicht so viel los ist, wo die her touren, oder zumindest touren sie gerade durch diese Gegend. Und ja, diese Band, die gerät in Schwierigkeiten. Und was da gleich auf sie wartet, das wollen wir dann jetzt mal so ein bisschen besprechen. Allerdings, vielleicht vorab erstmal, der Film ist gerade bei Netflix zu streamen. Wer also einen Netflix-Account hat, ist in der Lage, sich den Film anzugucken. Ich würde euch auf jeden Fall schwer empfehlen, den Film vorher einmal angeschaut zu haben, bevor ihr euch den Podcast anhört, denn wir werden auf jeden Fall ein paar Sachen spoilern wollen. Ich denke mal, das ist gerade bei einem Film von diesem Kaliber gar nicht möglich, da jetzt so drum rum zu tanzen. Wer ihn nicht gesehen hat, aber ihn auch jetzt vielleicht nicht unbedingt sehen muss, es gibt ja Menschen, die stören sich jetzt nicht an Spoilern. Ich gehöre zum Beispiel auch dazu. Ich finde das nicht so schlimm, so ein paar Sachen zu wissen. Ihr macht euch auf jeden Fall auf was gefasst, denn der Film ist heftig.
Der ist auf jeden Fall heftig. Ich finde auch, der ganze Film ist eine Ansage an diese neumodernen Kids, die heutzutage, man nennt das, glaube ich, Multiscreening betreiben. Also die parallelen Film gucken, gleichzeitig noch auf dem Handy oder am Handy rumhängen und mit Instagram noch beschäftigt sind.
Ach, da gibt es echt sogar schon so einen Begriff für.
Da gibt es einen Begriff für. Das ist wirklich, das wird auch schon untersucht, wie viel das gemacht wird. Und das sind wohl über 50-60% der Jugendlichen heutzutage, die eine Serie gucken und parallel auch noch am Handy hängen. Und wenn ich mir jetzt so einen Film angucke, dann versuche ich natürlich auch mitzuschreiben, was passiert, was ich besonders finde, etc. Und das geht normalerweise echt relativ gut. Aber bei dem Film habe ich immer wieder Pause drücken müssen, weil ich wirklich Angst hatte, was zu verpassen, weil der wirklich so von einem Extrem, sag ich mal, in das nächste rutschte.
Ja, der Film, es dauert ungefähr 17 bis 18 Minuten, bis zum ersten Mal was passiert. Dann, wenn die halt zurück in den Backstage-Raum gehen und sehen, was dort angerichtet wurde, ist so der Aufbau. Aber dann ab der Stelle, da willst du gar nicht mehr blinzeln eigentlich.
Nee, da würde ich auch wirklich empfehlen, das Handy wegzulegen und gar nicht erst auf die Idee zu kommen, weil sonst verpasst man wirklich was.
Ich muss ja zugeben, ich bin tatsächlich, in dieser Kategorie gehöre ich vielleicht auch so ein bisschen zu, weil ich doch manchmal, wenn der Film mich nicht packt oder wenn die Serie gerade in so einer Szene ist, wo ich denke, okay, das ist jetzt hier so eine Expositionsszene für den B-Plot, dann gucke ich halt auch schon mal aufs Handy, ne? Also es kann dann schon mal passieren. Also es ist jetzt, denke ich mal, nicht so zum Verteufeln. Also im Kino mache ich es nicht, auf gar keinen Fall. Da bin ich schon fest der Ansicht, dass es einen eigenen Platz der Hölle gibt.
Boah, auf jeden Fall.
Wo Menschen reinkommen, die dann im Kino sitzen und mit dem Handy spielen, weil ich meine, hallo? Erstmal
nee,
total,
das geht nicht.
Total respektlos den anderen Leuten gegenüber, die dann von dem Licht geblendet werden und ich meine, auch ein bisschen schade um die Kohle. Kino ist nicht unbedingt billig. Dann den Film noch nicht mal anzuschauen.
Das finde ich auch sehr merkwürdig.
Aber es kann schon mal passieren, dass ich, wenn ich mit Netflix so durchbrowse und dann eine Serie anfange oder so eine Serie schaue, die ich schon mal gesehen habe, dass dann nebenbei auch mal das Handy an ist.
Ja, ja, natürlich. Deswegen finde ich aber diesen Film gerade so cool, weil du es dir fast nicht erlauben kannst.
Richtig, denn das ist tatsächlich der Fall bei Green Room. Green Room ist ein Horror-Thriller, wenn man so will, der hat tatsächlich so eine Art von Realismus darstellt und auch eine Welt darstellt, die nicht jeder kennt, aber sich jeder vorstellen kann, dass die so existiert. Und gerade die Leute, die Welt kennen, und ich weiß von dir und du weißt von mir, dass wir beide diese Welt sehr, sehr gut kennen, da ist verdammt viel drin, was wir wiederfinden. Ob das jetzt die Rückkopplung auf der Bühne ist oder ja, die versiffte Couch mit Flecken, wo dann das Futter rausquillt im Backstage-Raum, das haben wir beide schon mehrmals erlebt. Und ich glaube, gerade deswegen hat der bei uns so einen ganz besonderen Eindruck hinterlassen, denn der Film zeigt eine Subkultur, die Punk-Szene, auf eine Art, wie es in ich sag mal, Mainstream-Medien ganz selten gemacht wird. Denn da, wenn, keine Ahnung, wenn irgendeine Serie XY, die, keine Ahnung, Big Bang Theory, Beispiel, wenn da jetzt die Rede von einem Punk wäre, dann würde dann tatsächlich einer da reinkommen mit Löcher in der Hose und einem Aufnäher auf seiner Lederjacke und er würde dann irgendwas von Anarchie rufen. Da,
Ja,
das
so sind die
ist.
Charaktere auf jeden Fall in Green Room nicht dargestellt. Das finde ich auf jeden Fall auch gut, ja.
Genau, in Green Room, da wird ganz klar, ja, wird diese Sache gezeigt, wie sie tatsächlich ist. Also, was die Nazi-Szene angeht, diese Leute, die versuchen, diese Subkultur zu unterwandern, wie es dann auch in Green Room dargestellt wird, das mag möglicherweise ein bisschen Karikatur sein oder auch nicht, da kann ich jetzt nicht so genau für sprechen. Aber so die Hauptfiguren und das Setup von der ganzen Sache, das funktioniert so. Du bist eine Band, die keine Kohle hat und dann in ihrem ranzigen Van dann da ankommt und dann ihre Klamotten selber in den Backstage-Raum trägt und dann auf der Bühne steht, die Songs spielt und dann die Sachen wieder zurückbringt und ja, alles selber macht. Einer von denen ist der Fahrer, da wird sich abgewechselt, damit der andere pennen kann. All diese kleinen Details, ne, das sind so Sachen, da wurde wirklich drauf geachtet, beziehungsweise man konnte fest davon ausgehen, dass das von jemandem gemacht wurde, der das schon mal erlebt hat. Und genau das ist mit Jeremy Saulnier auch tatsächlich der Fall. Der Regisseur ist, das ist der sein dritter Film. Und sein erster Film, der hieß Murder Party, den konnte man, kann man so ein bisschen als, ist zwar schon irgendwie auch ein düsterer Horrorfilm, aber ich würde den jetzt mal erstmal ausklammern. Das war jetzt, denke ich mal, so sein erstes Projekt. Das hat auch eher mit so einem Augenzwinkern. Aber dann sein erster großer Film, sein erstes richtiges Regiedebüt als Budgetautor, das war Blue Ruin. Und der Hauptdarsteller davon ist auch in Green Room zu sehen. Und der spielt darin einen Mann, dem was angetan wird und der dafür Rache nimmt. Und der zeigt eine sehr realistische und reale Sicht auf das Konzept von Rache und dass es eben nicht ist wie in Actionfilmen, wo dann die Rache genommen wird und danach alles gut ist, sondern dass danach dann die Leute kommen, um sich dann an dir zu rächen und dass dann eine Spirale entsteht. Und vor allem gerade, dass du denkst dir, ja, ich fahre da hin und erschieß den, aber ein normaler Mensch, der fährt nicht irgendwo hin und erschießt jemanden, sondern dann zittert er, dann weiß er nicht, wie er die Waffe nachlädt und all sowas. Also das ist halt das, was Jeremy Saulnier richtig gut kann, diese reale Welt in die Geschichte mit einbeziehen. Und das hat er dann nach Blue Ruin mit Green Room sogar noch, ja, noch verstärkt, indem er aus dieser einen persönlichen Geschichte so eine Geschichte von einer, ja, von einer gesamten Subkultur gemacht hat, die mit einer anderen Subkultur zusammenprallt und ja, ein ganz böses Beispiel dafür gezeigt, wie so ein Abend ganz, ganz, ganz schief gehen kann. Aber ja, vielleicht doch mal vorne angefangen. Wie hat denn der Film gefallen?
Also mir hat der Film wirklich gut gefallen, wie ich ja eben auch schon wahrscheinlich gut dargestellt habe. Ne, wie du auch schon sagtest, das ist eben so eine Subkultur, die wir beide auch schon kennengelernt haben. Vielleicht nicht so brutal, weil hier treffen ja wirklich, ich sag mal, Punk-Nazis und Nazis und alles irgendwie direkt aufeinander, was auch ein bisschen so verstörend ist, weil das kenne ich so aus meiner Jugend zum Glück nicht so. Also wir hatten mal ab und zu, ne, einen Nazi oder so auf einem Konzert, aber der war dann auch relativ schnell des Hauses verwiesen.
Ja, nein, ich meinte jetzt auch tatsächlich eher so dieses Do-it-yourself-Konzerte veranstalten, Do-it-yourself mit einer Band auf Tour sein und
Genau, ja, genau. Das kennt man natürlich, ne? Du schleppst deinen Scheiß selber, du musst den Merch noch selber verkaufen, da hilft dir auch keiner.
oder du bist vorher auf einer Show gewesen und keiner kam und du stehst dann vor 20 oder vor 10 Leuten und hast dann nicht genug Spritgeld am Ende und dann gibt dir der Veranstalter, weil es ihm schlecht ging, noch irgendwie Essen mit als Kompensation dafür, dass du nicht genug Kohle gemacht hast. Aber du hast trotzdem Spaß gehabt und deswegen machst du es halt doch noch. Sowas eben, ne?
Was du aber auf jeden Fall Oder was ich extrem gut umgesetzt finde, ist diesen Realismus, den du eben sagtest, ne? Also, es ist so ein dreckiger, schäbiger Laden, in dem die dann spielen. Ich sag mal, wir skippen jetzt erstmal die ersten 17 Minuten von dem Film. Also wir kommen mit dieser Band an diesem, ja, Bunker-ähnlichen Laden an, der so ein bisschen, ja, so Nazi-unterwandert-mäßig aussieht. Also man sieht viele, die auf jeden Fall kurz geschubbelte Haare haben. Und da sollen sie auftreten und die kommen an. Das heißt, in 5 Minuten ist Soundcheck und dann spielt ihr direkt. Und die fühlen sich schon direkt nicht so wohl, ne? Und diese Stimmung, die sie da darstellen oder die auch der Regisseur darstellt, das ist wirklich so genial. Vor allem, da gab es eine Szene, die fand ich so genial, als die dann auf der Bühne waren und so ihre ersten Songs spielen. Und dann diese Slow Motion mit dieser atmosphärischen
Oh
Hintergrundmusik
ja.
einsetzt und die ja eigentlich nicht zu dem passt, was man jetzt erwartet zu hören, aber wie die Haare wehen, diese extrem guten, aber auch dunklen Slow Motion Szenen, das war so ein cooler Kontrast, so extrem beklemmend, genauso wie man sich das eben vorstellt, wenn man jetzt in dieser Situation wäre.
Das war der letzte Moment, an dem die sich zusammen glücklich gefühlt haben.
Ja, genau, das ist auf jeden Fall gut dargestellt. Genau, danach werden sie quasi so schon raus eskortiert. Keiner weiß aber genau warum. Und die Gitarristin vergisst ihr Handy. Der Drummer will noch schnell wieder in den Backstage laufen, um das Handy zu holen und sieht dann eben die Leiche. Und dann geht es erst richtig los. Er ruft dann direkt die Bullen an. Die Band wird festgehalten. Und ja, die werden dann im Endeffekt in diesem Green Room, wenn man so will, ja, eingesperrt. Und da beginnt auch schon, das ist zum Beispiel die erste coole Realismus-Szene, die ich finde, als die eine dann meint, ja, die ist bestimmt gar nicht tot, da ist doch viel zu wenig Blut. Und dann kommt dieser Nazi an, der eben an das Messer packt, das ihr im Kopf steckt und richtig
Genau,
lange
ja.
dran zieht
Und
und
die
das
Art und
immer noch.
Weise, wie das aussieht, wie er an dem Messer zieht, was in ihrem Kopf steckt und wie ihr Kopf dann mit in die Höhe gezogen wird, das war schon echt heftig so. Also, da brauchtest du gar kein Blut. Also.
Nee, da hat er sich auch von irgendwas inspirieren lassen. Das hat er in einem anderen Film oder in einer Doku, meine ich, gesehen, habe ich im Trivia gelesen. Das fand er so verstörend und schlimm, dass er das in seinen Film einbringen musste. Und dann kommt eben das Blut und der Typ so, so, da hast du dein Blut. Das ist so eine geile, realistische Szene, weil eben alle, ne, alle vom Film oder alle kennen das von den Filmen, dass man sagt, oh, da muss alles voll mit Blut sein und da ist jemand gestorben und das ist aber nicht so. Wenn man ein Messer im Kopf hat, ist da nicht viel mit Blut wahrscheinlich.
Ja, und generell ist es halt ein super Kontrast zu dem, was die Sehgewohnheiten eigentlich diktieren würden.
Genau.
Dass wir im Kino halt nach einer Wunde am Kopf dann natürlich alles verschmiert sehen.
Das
Aber
kommt ja
das.
später auch nochmal, das fand ich auch gut, können wir gleich drüber reden.
Ja, wir werden auf jeden Fall jetzt den ganzen Film durchgehen, weil
Oh ja.
ich. Ich glaube, es gibt keine Ecke an dem Film, die es nicht wert wäre, kurz darüber zu sprechen. Allerdings möchte ich vielleicht noch mal kurz auf die Band selber eingehen. Die Band heißt The Ain't Rights und auf der Bühne selber spielen die dann ihr Set, was sogar tatsächlich Anklang findet, auch wenn ein großer Teil der Zuschauer scheinbar sehr seltsames politisches Denken vertritt. Allerdings besteht die Band aus, ja, aus Schauspielern, die allesamt auch tatsächlich ihre Instrumente können. Also die haben Anton Yelchin als, ich weiß nicht, ist er Bassist oder Gitarrist? Eins von beiden, das ist der Hauptdarsteller, mehr oder weniger. Ein großartiger Schauspieler gewesen, ist leider mittlerweile schon verstorben, aber das war ein toller Typ und der per passt perfekt in diese Rolle und der hat die Rolle auch bekommen, weil er, denke ich mal, auch wirklich sich darum bemüht hat. Auch Alia Shawkat, die Comedy-Fans aus der wohl bestgeschriebenen Comedy-Serie aller Zeiten kennen würden, also Arrested Development, da ist die Alia Shawkat bekannt geworden, die spielt die Sam. Die andere Gitarristin, auch die konnte schon vorher mit dem Instrument spielen, deswegen hat sie wahrscheinlich die Rolle bekommen. Und wir haben, ja, also die Band, die dann auf der Bühne, weil sie ja natürlich dann erstmal sehr aneckt, zumindest untereinander, fühlen die sich nicht zu Hause in diesem Ort, spielen dann einfach von den Dead Kennedys Nazi-Punks Fuck Off in die Gesichter der Nazi-Punks. Auch da denkt man sich erstmal so, okay, das ist mutig.
Ja, das musst du auch erstmal machen, ey.
Aber die haben die Songs, wie sie sie ja performen, tatsächlich auch tatsächlich gespielt, selber gespielt und auch, ich glaube, selber geschrieben oder Jeremy Saulnier hat die geschrieben, ich weiß nicht, bin ich sicher. Aber das sind existierende Werke, das ist nicht einfach nur so ein Filmding gewesen, sondern die haben wirklich richtig performt da.
Das ist halt auch echt cool, ne? Wenn du überlegst, dass es so viele Filme gibt, wo dann irgendeiner ein Instrument lernt und dann sieht man nur noch das Keyboard oder das Klavier von der Seite, wo man die Hände nicht sehen kann.
Ja, oder die Hände von jemand anderem, wo man den
Ja.
Rest des Körpers nicht sieht.
Nee, das finde ich ziemlich cool und das macht den Film halt authentisch und echt, ne? Und so klingt das dann eben auch, wenn so Halbstarke, die ihr Instrument noch nicht komplett begriffen haben, Punk spielen.
Ja, oder generell einfach, dass gar diese, die Art und Weise gar nicht so sehr im Vordergrund steht, sondern eher das gemeinsame Sein, das Punk-Sein, diesen Lifestyle-Leben. So sind halt diese Bands, und diese Bands sind echt. Das ist, also solche Bands gibt es. Das ist nicht irgendwie übertrieben oder das ist auch nicht irgendwie für den Film, sondern solche Bands existieren eins zu eins so. Auch am Anfang sind sie noch bei einem anderen Typen, der den Gig sogar irgendwie klar macht. Der macht ein Interview mit denen und fragt hier so, was ist mit Social Media und so. Und das ist so eine Band, so, ja, wir stehen auf Vinyl, wir halten nichts von Social Media, was einerseits exakt der Punk-Gedanke ist, den sich aktuelle Punk-Bands irgendwie so auf die Fahne schreiben, andererseits aber auch für den Film sehr gut funktioniert, dass die alle nicht so affin sind mit Technologie, Handys, Computer, Social Media und so weiter. Das macht es den Nazis oder dem Anführer der Nazis natürlich sehr gut, diese Band dann verschwinden zu lassen, da sich, wenn es da keine Social Media Fanpage oder so gibt, dann wundert sich natürlich niemand, wo die geblieben sind. Oder zumindest nicht so schnell. Ja, das unterstreicht irgendwie so diese Abgeschottenheit. Aber jetzt sage ich ja eigentlich auch schon, was jetzt als nächstes passiert, denn du hast gesagt, die finden natürlich dann eine Leiche im Backstage-Raum, werden dann da festgehalten und die Sache eskaliert. Und die Sache eskaliert hin und her und dann holen sie ihren Chef, also die Nazis, die wissen natürlich nicht, was sie tun sollen, wenn es nicht irgendjemand gibt, der ihnen sagt, was sie tun sollen. Und die holen dann ihren Boss und der wird gespielt von Patrick Stewart, der ja eigentlich ja, seine Karriere über mit Filmen verbracht hat, wo er ja der Gute ist. Er ist Professor Xavier, er ist Captain Picard. Er ist eigentlich immer die Vernunft. Der hat eigentlich immer so die Vernunft verkörpert. Und auch hier will man zunächst erstmal hoffen, dass er der Vernünftige ist. Denn
Glaubst
er.
du, dass da durch das, was er früher gespielt hat, dass man sich da beeinflussen lässt?
Ganz sicher. Du dich
Okay.
wahrscheinlich nicht, weil du seine Sachen nicht geguckt hast, aber jemand,
Korrekt.
der ihn kennt und eigentlich, ich meine, das ist wieder, eigentlich ist das, bist du jetzt hier der Außenseiter, dass du noch nie Enterprise oder X-Men geguckt hast, weil jeder andere Mensch hat. Und deswegen wirst du wahrscheinlich erstmal so als normaler Mensch, wirst du natürlich erstmal denken, so, okay, das ist, er steht für die Vernunft und ich mag ihn, weil er immer die Vernunft darstellt und auch da, er fängt als diese Figur, die er spielt, fängt er auch erstmal an mit Logik und versucht die Sache zu eskalieren, indem er versucht rational zu reden über die Tür, die in den Backstage-Raum ist und dann, ja, ihr gebt mir die Waffe und wir können reden und die Polizei und dies und jenes. Wird sich natürlich sehr schnell dann herausstellen, dass er natürlich ganz andere Motive verfolgt in der Art und Weise, wie er mit den Leuten da redet, einfach nur um die Sache so leise und einfach wie möglich stillzulegen.
Das ist ja eigentlich cool, wenn man durch die Schauspielerwahl dadurch noch eine weitere Ebene reinkriegt, ne, um mit der Erwartungshaltung zu spielen.
Richtig, genau das meine ich ja, ne? Der Patrick Stewart, der spielt hier diesen, ja, den Anführer, den, ich weiß nicht, den Besitzer des Ladens, in dem Laden, wie sich dann später auch herausstellt, da ist auch ein Drogenumschlagplatz, und der Darcy, so heißt Patrick Stewarts Figur, ist da so ein bisschen da der Baron in dieser ganzen Geschichte und der sagt, wie es gemacht wird.
Übrigens
Und
hat Patrick Stewart, nachdem er das Skript zu Hause gelesen hat, erstmal die komplette Bude zugemacht bei sich und
ja.
das Security System angestellt, sich noch einen Scotch gemacht und meinte, okay, diese Rolle ist so geil und das Ganze ist so angsteinflößend, er möchte da auf jeden Fall mitspielen.
Das ist richtig geil, weil ich habe dieses Interview auch gelesen und er selber hat halt auch gerade sich deswegen für diese Rolle so sehr interessiert, weil sie eben so gar nicht das ist, was er sonst immer gespielt hat. Und da konnte er mal ein bisschen so seine andere Seite zeigen. Ich meine, der kommt von Shakespeare, ne? Das ist ein klassisch trainierter Schauspieler vom Theater. Der Mann ist seit 40, 50 Jahren auf den Bühnen unterwegs und zwar vor Weltpublikum. Und dann
Und
mal
der ist sehr
sowas zu
gut.
spielen, ja, und dann mal sowas spielen ist auf jeden Fall dann schon mal eine Herausforderung für ihn. Dennoch ist er gar nicht mal, obwohl er natürlich sagt, was gemacht wird, ist er jetzt gar nicht mal so der Gefährlichste in dem ganzen Laden. Ja, vielleicht gehen wir das nochmal ein bisschen weiter. Die haben halt dann diesen Standoff in dem Backstage-Raum, beziehungsweise vor der Tür. Und ja, die Jungs und Mädels die dann da gefangen sind, die versuchen dann natürlich irgendwie zu entkommen, gehen dann natürlich im Kopf auch die verschiedenen Szenarien durch, wie das laufen kann. Ne? Und die vertrauen den scheiß Nazis natürlich nicht, die da draußen sagen, hey, kommt einfach raus, ist kein Problem, wir lassen euch gehen. Die sind schlau genug, um zu erkennen, dass das nicht passieren wird, überlegen sich dann Mittel und Wege, wie sie da rauskommen. Und solche Filme liebe ich ja total. Ne? Also ich, so, ach, wir müssen irgendwie einen Weg finden durch die Tür. Da geht's nicht. Wir versuchen durch die Decke zu kommen, geht auch nicht. Es gibt kein Fenster, geht auch nicht. Und wir brauchen einen Plan und dann schmieden wir den und dann gucken wir, was da passiert. Und sowas, ich finde sowas einfach mega spannend. So diesen live mitzusehen, wie die versuchen, dieses Problem zu lösen und um ihr Überleben zu kämpfen.
Und es gibt einfach so geile Szenen, die da drin passieren, obwohl es nur ein Raum ist. Ja?
Genau.
Also, und das finde ich ist wieder dieses, das sind wieder Elemente, die man sich wirklich auch fürs Schreiben überlegen sollte, wie man das schafft, die einzubringen. Zum Beispiel eines war, dass einer der Nazis erklärt, dass seine Patronen in seiner Waffe so fett sind, dass nur fünf reinpassen und nicht sechs. Dadurch ist sofort klar, der Typ zögert nicht zu schießen, die Waffe wumst ohne Ende, was er dabei hat
Und
an.
wir wissen genau, wie viele Schüsse abgefeuert werden können.
Genau, das macht das Ganze so auf so vielen Ebenen so cool. Genauso wie die Szene, wo das komplette Licht ausgeht, alle eigentlich total in Hektik verfallen und die Blonde, ich muss den Namen nachgucken, Amber, das Feuerzeug anzündet, was sie sich vorher, glaube ich, von der Toten genommen hat, anzündet und nur noch sie zu sehen ist und sie nur sagt, schön aufpassen. Das ist so geil inszeniert, so genial. Und dann gibt sie ihm die Kippe, die haben ja eine Nazi-Geisel,
Genau, der
gibt ihm die
Türsteher, der
Kippe.
vorher da.
Genau.
Genau.
Gibt ihm die Kippe und sagt zu dem anderen, der noch die Waffe hat, also zu dem Punker, der die Waffe hat, wenn die Glut was Komisches macht, dann schieß. So eine coole, beruhigende Szene in solch einer Situation mit diesem Licht, mit diesem wirklich nur diesem minimalen roten Licht, das war so genial.
Finde ich auch. Also ich bin, was den Einfallsreichtum des Films angeht, wirklich auch in jeder Hinsicht absolut geflasht gewesen. Ich habe den Film im Kino gesehen, ne? Sogar in einem
Oh.
kleinen Programmkino. Einfach der Hammer. Also ich war gebannt. Und du hast gerade schon Amber angesprochen. Sie ist eigentlich auch eine von dieser Nazi-Crew, war aber die beste Freundin von dem Mädchen, was dann erstochen wurde. Ist dann natürlich damit drin und muss dann natürlich selber gucken, wo sie bleibt, indem sie dann ja, sich mit den Punkern da zusammentut. Und das mit der Zigarette war zum Beispiel eine geile Szene. Also gespielt wird sie übrigens von Imogen Poots, eine ziemlich coole britische Schauspielerin. Also ich meine, sie ist britisch. Ja, also sie ist auf jeden Fall schon gut unterwegs. Den großen Durchbringer hat sie noch nicht geschafft, aber also durch sowas, wenn sie weiterhin sowas wie Green Room macht, dann ganz ehrlich, dann bin ich vollkommen zufrieden. Denn sie ist auf jeden Fall meine Lieblingsfigur in dem Film. Denn sie ist dann auch die auf die Idee kommt, nachdem die sich dann ja mehr oder weniger resignierend in den Backstage-Raum verstecken, haben die dann ja ihren Moment so, wo so der Tiefpunkt ist erreicht so und dann Anton Yelchins Charakter, als der erzählt dann von diesem Paintball-Match, was sie früher mal hatten und dann haben sie so ein Match gespielt gegen so Veteranen aus dem Irakkrieg, die dann natürlich mit Handzeichen und allen möglichen Kram ankamen und die dann platt gemacht haben. Bis dann die angefangen haben, weil sie einfach gesagt haben, jetzt reicht's mir. Und dann haben sie komplett auf unberechenbar die Initiative ergriffen und sind auf Angriff gegangen. Und dann haben sie Erfolge erzielt gegen diese Irak-Veteranen. Also es gibt dann natürlich eine Möglichkeit, wie sie entkommen. Und die hat dann natürlich den Einfall, wie man diese Kriegsführung in die Realität umsetzt. Und hier kommt der Punkt, der mich an Green Room eigentlich so am meisten begeistert hat. Es wird ja oft so, das ist so Internetkultur, so wenn man sich so in YouTube mal rumsieht, wenn es da so um Filmkritiken geht oder ich weiß nicht, kennst du die Honest Trailers, wo dann irgendwelche Filmfehler aufgezählt werden und so weiter. Und dann, und einer der liebsten Sachen, die dann immer so angeführt werden, ist dann so die Logik, die dann verfehlt wird und gerade in Horrorfilmen so, ja, und jetzt fangen sie an, dumme Entscheidungen zu treffen und dann wird ja immer gesagt, ja, aber wir müssen uns aufteilen und sowas eben, ne? Und da dreht sich mir dann irgendwie immer so der Magen und ich mir so, ja, aber dann hast du nicht verstanden, was Sache ist. So, weil wenn der Film auf Realismus setzt, dann musst du natürlich auch verstehen, was das für Menschen sind. Das sind 5 oder 6 Jugendliche, das sind keine Kinder, aber denke mal, alle so um die 25, junge Erwachsene, die noch nie in ihrem Leben in so einer Situation waren, die Angst um ihr Leben haben, die nicht wissen, was sie tun sollen. Selbstverständlich treffen sie keine logischen Entscheidungen. Ja, egal wie sehr man.
Ja, natürlich.
Ja, egal wie sehr man sich da jetzt zusammenreißt. Und auch klar, der ein oder andere, der ist. Einer von denen kann Kampfsport. Das findet auch eine gute Anwendung. Aber das wird einen natürlich nicht retten, wenn die da draußen mit Kampfhunden und Waffen stehen. Das ist das, was mir an dem Film am besten gefallen hat. Der Realismus, der zog sich nicht nur durch die Art und Weise, wie die Sachen gezeigt werden, sondern auch durch die Entscheidungen der Charaktere. Denn natürlich wissen die nicht sofort, wie man da rauskommt. Natürlich machen sie dummen Scheiß. Und als dann der eine sagt, ja, okay, hier unter dem Tresen ist eine Pumpgun und eine Sekunde später hat er ein Loch im Kopf. So.
Genau, das war eine Szene, die ich auch meinte. Ich glaube, man stellt sich das, wenn einem mit so einer Schrot ins Gesicht geschossen wird, stellt man sich das echt krasser vor. Aber der sah ja in dem Moment wirklich nur so aus, als hätte er extrem krasse Akne. Ne? Oder also ein bisschen übertrieben, aber das fand ich auch so krass, dass das nicht so Hollywood-mäßig alles weggesprengt wird, genauso wie wenn dem Türsteher der Bauch aufgeschlitzt wird. Das sieht wirklich aus, als würde man das gerade, weiß ich nicht, bei einer Autopsie machen. So, ne? Das ist wirklich also so dermaßen, wenn ich das beurteilen kann, ist natürlich schwierig, ne? Aber es sieht wirklich extrem realistisch aus. Und die Reaktionen darauf sind auch extrem realistisch.
Also wir sind jetzt gerade an der Stelle, wo sie anfangen zu versuchen abzuhauen und Darcy und seine Männer, die haben das natürlich antizipiert, haben die möglichen Fluchtwege überall schon dicht gemacht. Und dann werden auch ziemlich schnell einer nach dem anderen von denen abgepflückt, also von der Band. Bis dann tatsächlich nur noch
Amber und Pat.
Pat, genau. Bis dann natürlich nur noch Amber und Pat übrig sind und sich dann zurück in den Green Room, in den Backstage-Raum verschanzen. Dann kommt die Szene, wo Pat dann das mit dem Paintball erzählt und Amber dann die Idee hat, sich nicht mehr zu verstecken, sondern beziehungsweise den Einfall hat, ja, auf Angriff zu gehen.
Genau, erzählt die Geschichte ja lustigerweise zweimal und beim ersten Mal unterbrechen sie ihn. Da hat er ja gerade erst die Hand rausgehalten, die ihm dann komplett zersäbelt wurde. Und man denkt eher so, der ist jetzt total im Delirium und erzählt irgendeinen Scheiß, aber er erzählt die Story dann eben später nochmal und man merkt dann eben erst, was für eine sinnvolle, in dem Moment sinnvolle Richtung er anschlagen möchte mit dieser Story oder was er damit sagen möchte. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass das wieder aufgegriffen wurde, ja, diese Story, die ja eben anfängt, ihm keiner glaubt oder alle denken, hast du jetzt einen Lattenschuss, wir müssen hier jetzt was Sinnvolles machen.
Ja, dieses Anteasen und Aufgreifen, das ist so eine Sache, die ich sowieso immer ganz gerne mache und auch gerne sehe. Ich habe dir ja mal von der Regel der 3 erzählt und auch das ist in dem Film eigentlich so in winzig Kleinigkeiten mit gar nicht mal so großen Konsequenzen, aber auch drin.
Ja, zum Beispiel, einsame Inselband.
Die einsame Inselband. Das ist am Anfang und das wird dann in der Mitte dann so aus Spaß nochmal gesagt und dann ist es noch das, am Ende kommt es dann auch nochmal vor. Fand ich auch total geil eingesetzt.
Aber jedes Mal auch echt cool, um die Charaktere so für die Momentaufnahme darzustellen. Ne? Beim ersten Mal lässt sich jeder irgendwas Cooles einfallen, was sie halt gerade, was zu ihrem Punk-Dasein passt. Als sie dann das zweite Mal diese Frage stellen, beziehungsweise das kommt dann irgendwie so aus denen raus, sagt sie, glaube ich, die Gitarristin Simon & Garfunkel und der Bassist sagt Prince, da merkt man schon, oh, die gehen schon ein bisschen mehr auf dem Zahnfleisch.
Ja.
Und in der letzten Szene will Pat dann eben auch sagen, jetzt weiß er endlich seine ehrliche, einsame Inselband und
Das
Amber
Spoiler nicht,
sagt,
Spoiler, Spoiler nicht, Spoiler
ja,
nicht.
okay, gut, dann.
Also, wir müssen ja nicht alles verraten.
Ja, na gut.
Aber das ist einfach ein sehr gutes Ende für den Film gewesen.
Das stimmt.
Ja, was ist dir denn noch so aufgefallen? Also wir haben jetzt gerade über die realistische Darstellung und die realistische Reaktionsart gesprochen. Denn wer jetzt gerade selber schreibt und irgendwie eine spannende Szene schreibt mit Figuren, die in solche Notsituationen geraten sind, dann ist es natürlich erstmal der logische Versuch, das natürlich dann so nachvollziehbar und vernünftig zu erzählen wie möglich, so dass man sagt, okay, dann würdest du das machen, dann würdest du das machen. Aber dann muss man eben die Ebene verstehen, dass man gerade in solchen Situationen, da muss der Fluchtinstinkt bedacht werden. Da muss manche Leute unter Druck, die frieren ein und wissen nicht, was sie tun sollen. Solche Sachen, ne? Das sind so Sachen, die wir vielleicht gar nicht immer direkt im Kopf haben, weil wir eben aus Actionfilmen und was auch immer kennen, dass dann der Held dann sich ein Herz fasst und die Sache dann erledigt.
Genau,
Aber wenn man
du musst
wirklich
halt
das.
deine Char genau, du musst deine Charaktere dann kennen, ne? Ob die wirklich sowas machen würden.
Ob die wirklich sowas machen würden oder gerade, es ist auch mal interessant zu sehen, wie jemand reagiert oder wie man es überhaupt nicht gedacht hätte. Und das haben wir hier in Green Room auch. Wenn dann am Ende der Standoff mit Darcy passiert, dann macht Darcy einen ganz interessanten Move, den man garantiert nicht vorausgesehen hätte.
Definitiv nicht, nein.
Wo man sich dann denkt, so, oh, interessant, hätte ich nicht gedacht, aber irgendwie auch nachvollziehbar.
Ja, vor allem ist es
Also
einfach eine andere Ebene dann, ne? Also du willst ja nicht immer diese 2D-Charaktere haben, die genau das machen, was du erwartest, weil das tun Menschen ja auch nicht, also reale Menschen.
und ja, was ist dir noch aufgefallen? Also das war jetzt so mein großer Punkt, warum ich unbedingt mal über Green Room reden möchte. Nicht nur, dass Jeremy Saulnier einfach ein super Regisseur ist, der hat jetzt auch für Netflix selber noch einen anderen Film gemacht, der dieses Jahr auch rauskam. Der hieß Wolfsnächte. Den kann man sich auch gratis bei Netflix, also in Anführungszeichen gratis bei Netflix anschauen. Ebenfalls ein ziemlich geiler Film, auch wieder mega düster. Also ähnlich wie bei Blue Ruin oder Green Room, du wirst danach richtig schlechte Laune haben.
Ja, ich bin gespannt. Ich habe auch schon gesehen, dass es dazu ein Buch gibt, tatsächlich, auf dem das Ganze basiert.
Und der macht jetzt für Serienfreunde, wenn man so allgemein fragt, was sind so die besten Serien aller Zeiten, da denken dann viele an die Sopranos, dann denken dann viele an Breaking Bad, dann denken dann viele an The Wire. Und wenn man diese drei abgehakt hat, dann kommt oft dann True Detective raus.
Oh ja.
Und er macht gerade Staffel 3 von True Detective.
Oh cool. Das
Und
passt.
das passt verdammt
Oh, das kann
gut.
ich mir gut vorstellen. Oh, das gefällt mir.
Das
Ja,
passt, ja.
was mir aufgefallen ist, gerade weil wir in der letzten Folge ja über Dialoge gesprochen haben, auch hier sind die Dialoge extrem cool gemacht mit extremen Charakteren, die wirklich nochmal darstellen, wie die Leute drauf sind. Gerade Amber kriegt extrem coole Lines, wie ich finde.
Ja, sie ist die coolste einfach.
Da gibt es so Sätze wie Pat, der sagt, ich will hier nicht neben dir sterben, und dann sagt sie, ja, dann lass es.
Genau. Das ist aber auch eine Sache, die wieder auf diesen Realismus zurückzuführen ist. Ne? Du hast nicht immer den perfekten Spruch. Manche haben den nicht. Und manche, die fangen dann an, wirres, dummes Zeug zu reden, weil sie nervös sind, weil sie Angst
Genau.
haben. Und in Filmen kann man das besser rüberbringen. Das also ist meine Meinung, weil man dann mit Körpersprache und so weiter im Moment selber unmittelbarer daneben ist.
Das
Wenn du
stimmt.
das ausschreibst, dann brauchst du viel mehr Zeit und viel mehr Wörter, um diesen Moment zu beschreiben. Und dann könnte vielleicht so diese Dringlichkeit im Moment ein bisschen verloren gehen. Da muss man wirklich gut sein. Das erwarte ich jetzt von keinem, der das irgendwie auch Spaß macht, ne?
Ja,
Also.
das ist absolut wahr. Aber ich finde, da gab es immer wieder so Sätze, die einfach so minimal waren, ne? Also.
Ich fand geil, der Typ, der das Mädchen ermordet hat am Anfang,
Ja, genau.
wie er dann die Band fragt, so wie hieß euer vierter oder fünfter Song? Und die sagen ja hier, so hieß der.
Toxic Evolution.
Toxic Evolution, also dazu habe ich sie abgestochen.
Ja, genau. So geil.
Boah, das war
So,
richtig heftig, ey.
ja, mega heftig. Oder auch, als sie dann endlich aus dem Raum rauskommen und eigentlich niemand da ist, Sollen wir uns verstecken? Dann tu doch, was du willst, Mann. Das ist so
Ja.
cool. Das
Ja, da
ist
will
so.
jeder einfach nur überleben.
Genau, aber das sind so wirklich. Es ist gar nicht mal viel, ne? Aber es ist so ein Punch ins Gesicht. Und eine Szene, die ich auch cool fand, weil ich mich ein bisschen immer so darüber geärgert habe während des Films, aber das liegt eher an der Darstellung in der Gesellschaft an sich, ist mit diesen Pitbulls oder den Hunden, die da eben, ne, abgezüchtet wurden, um dann eben da den Leuten ans Leder zu wollen, etc. Das finde ich immer extrem schlimm und es gibt für mich nichts Schlimmeres, als das zu sehen. So
Ja,
ein
die,
Hund mit Hunden sowas tut. Und ne, es gibt
genau.
dann eben ganz am Ende die Szene, wo dieser Hund zeigt, was für einen wirklichen, wahren, ehrlichen Charakter er dann hat. Ne, das will ich jetzt
Die
auch nicht
Sachen
spoilern, weil
mit
das
den
ist so
Hunden fand ich
geil.
auch gut, ja. Also da muss ich dir recht geben. Das ist immer, das macht die Sache noch düsterer, da man sieht, dass halt diese Hunde auch als zu Waffen abgerichtet wurden und ich meine, die haben ja dann größtenteils auch ihr Fett wegbekommen, aber auch wie die Hunde dann bekämpft wurden, fand ich super geil. Also mit der Rückkopplung auf der Bühne, ey, das
Genau,
ist
geniale Idee.
so
Genial.
genial einfach, ne? Und man denkt sich, man könnte fast meinen, so, er hatte diese Idee und dachte sich dann einen Film drumherum aus, weil die Idee so gut ist.
Quasi wie der Tarantino mit seinen englischen und nee, amerikanischen und deutschen Dreien.
Ja, genau. Genau
Oh,
so, genau so. Das ist so ein guter Einfall. Und dann spinnst du eine Szene drum. Okay, damit das passieren kann, brauchst du eine Bühne. Damit du eine Bühne zeigen kannst, brauchst du ein Umfeld, wo eine Bühne steht. Brauchst du Gründe, warum wir eine Bühne filmen. Also brauchen wir eine Band. Also brauchen wir eine Band, die in Schwierigkeiten geraten ist und so weiter und so weiter und so weiter. Ne? Also so kann man
Also
auch
quasi so
Ideen
ein,
machen.
wenn man das so machen kann, klar, das ist natürlich echt cool. Da kann man gut, wenn man, ne, das ist ja ganz wichtig, dass man so ein Schlüsselelement hat und das auch wirklich banal, aber gleichzeitig extrem cool ist einfach durch die Szene. Und nicht übertrieben, sondern wirklich ganz easy banal. Ja? Das fand ich auch wirklich cool. Und wie gesagt, dann eine der letzten Szenen, wie eben dieser Staffordshire Terrier da zeigt, ohne jetzt das zu spoilern, was für ehrliche, tolle Hunde das eigentlich wirklich sind und dass ihr Ruf, der auch gerade in Deutschland extrem scheiße ist, überhaupt nicht passt, sondern dass da im Endeffekt der Mensch dahinter das Problem ist.
Ja. Das ist unsere Filmempfehlung Green Room.
Ja,
Willst du dir die anderen Filme von Jeremy Saulnier angucken? Weil ich meine, man muss natürlich festhalten, ne? Das ist kein Film, wo man danach sagt, ey, jetzt habe ich gute Laune.
Nee,
Sondern
die werde
danach
ich mir auch
willst du
mittags
eigentlich.
angucken. Also wenn ich mittags nochmal Zeit finde, dann werde ich mir die, glaube ich, dann angucken, weil zu später Stunde sind die doch ein bisschen heftig, gerade weil er eben so ein Realist ist, ne? Aber würde ich mit Sicherheit gucken und ich gehe davon aus, dass du mir die auch empfehlen
Absolut,
würdest.
also Blue Ruin ist ein absolut genialer Film. Der Wolfsnächte, den er danach gemacht hat, der ist ein bisschen lang, finde ich, weil der auch wieder so einen Ton hat, der wirklich sehr düster ist und die Thematik da drin ist sogar noch abgefuckter, also nochmal 10-mal abgefuckter. Deswegen, also danach brauchst du echt irgendwie eine Tüte Skittles, um den Rainbow zu tasten. Denn da ist kein Rainbow drin.
Erstmal wieder klarkommen im Leben.
Ja, nee, aber ach, weißt du, man muss das einfach gesehen haben, weil das sind so viele geniale Details, die da drin sind. Ich finde zum Beispiel auch einfach diese Liebe zu dieser Punk-Ästhetik total gut. Das siehst du an den verblichenen Aufklebern auf dem alten Van. Am Anfang, da haben sie keinen Sprit und zapfen dann von einem Rastplatz dann Sprit ab. Oder allein die allererste Szene, ist schon so geil, wenn die in ihrem Van aufwachen und wir merken, okay, der ist am Steuer eingepennt und die sind einfach in so ein Kornfeld reingerast.
Ja, das ist auch echt geil.
Das ist so geil einfach. Und die Band-Shirts, die sie anhaben, ne? Ich glaube, einer hat ein Shirt von Minor Threat an. Ich habe irgendwas von Dillinger Escape Plan habe ich im Kopf, war da drin zu sehen. Ich meine, der Vinyl-Irokesen-Mode-Punker am Anfang hat eine Converged-Vinyl-Platte auf seinem Deck irgendwie. Also so viele kleine Details eben, ne?
Genauso wie ganz am Ende auch eine Szene, wo dann das, was passiert ist, total nivelliert wird dadurch, dass so kleine Snippets gezeigt werden, wie es im Rest der Welt gerade weitergeht, ne? Also der Punker, der in seiner Bude steht und den Staubsauger schwingt, oder eben der Nazi, der sich gerade irgendwie sein Müsli reinstopft, während seine Frau irgendwie Heroin genommen hat. Das ist so geil. Dadurch wird das Ganze, was ja extrem schlimm war und wirklich total heftig war, wird total nivelliert, weil man sagt, ja, gut, aber auf dem Re oder bei, im Rest der Welt geht es ja auch weiter.
Ich kann dazu echt nur sagen, also als jemand, der selber jetzt jahrelang wirklich in mehreren Hardcore-Bands gespielt hat und durch verschmierte Bars getourt ist, ne, also ich habe manche Tage nichts anderes gemacht, als in verschimmelten Backstage-Räumen gesessen und auf einen Auftritt gewartet. Ja, da trifft mich dieses Monster von Film halt echt auf einer ganz persönlichen Ebene. Und das war für mich, 2015 kam der raus, war das auch so der beste Film des Jahres. Und, ja, also jeder, der auf Horror steht oder auf Thriller steht, die ja, die einen gewissen Realismus mitbringen, ne? Also wenn ihr irgendwie auf so Geister-Jumpscare-Kram steht, ist das jetzt nichts für euch, aber wenn ihr diese Echtheit spüren wollt, dann kann ich euch Green Room echt empfehlen.
Ja, da würde ich dir nur beipflichten. Also den sollte man sich auf jeden Fall mal angeguckt haben. Und ich finde, das ist schon eine andere Art von Horror-Thriller, die man so alltäglich nicht sieht. Also
Also, ich würde den vielleicht so ein bisschen. Es gibt so ein Horror-Genre, das nennt sich Home Invasion. Und wir haben ja mal über Your Next gesprochen. Das ist ja so ähnlich. Und auch hier sind die Opfer jetzt natürlich nicht bei sich zu Hause und es wird nicht eingebrochen, aber die sind in einen kleinen Ort irgendwie eingesperrt und müssen dann irgendwie da rauskommen mit Intelligenz, mit Geschicklichkeit und ja, halt irgendwie mit ihren Überlebensinstinkten versuchen, aus dieser Sache rauszukommen. Und das wird nicht für jeden funktionieren.
ja, das stimmt.
Das
Und vor
wissen wir
allem,
auch.
ne, und da kann man ja jetzt auch sagen, für Musiker ist der Backstage ja das Zuhause. Ja?
Ja, gut, kann man. Okay. Okay. Nehmen wir das so hin. Und gerade für Leute, die solche Filme mögen, ne, wo es einfach ums nackte Überleben geht, da ist dieser Film einfach perfekt.
Ja, würde ich unterschreiben.
Gut, hast du noch andere Gedanken? Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Wir können also noch auf gewisse Szenen im Detail eingehen. Du hast den Film jetzt ein bisschen frischer im Gedächtnis als ich.
Also zum Beispiel eine gutes, also ich, ne, wie wir eben auch schon über die Dialoge gesprochen haben, gibt es auch eine Mini-Szene relativ am Ende, wo er sagt, gib mir deine Waffe, und der sich so ein bisschen weigert, und der Satz, den er dann von sich gibt, der ist so genial. Also nämlich, da sagt er nämlich, ich werde dich auf jeden Fall abknallen, wenn du mir jetzt keine gibst. Und das ist so ein genialer Satz, finde ich, weil in sonstigen Fällen, dann denkt man ja, gut, der gibt mir jetzt keine Waffe, der wird keine bei sich haben oder ich durchsuche den oder sonst was. Aber ihn dadurch auf jeden Fall zu zwingen, seine Waffe zu zücken, fand ich extrem cool.
Ja, finde ich auch. Also generell sind das so Momente, wo man dann erstmal wieder denkt, weil man so in den Film reingezogen wird. Das sind so Momente, wo man dann erkennt, oder zumindest wo dann so verschwimmt, dass man sich gerade in einem Film befindet, ne? Weil das kennst du so aus Filmen nicht.
Genau, das stimmt. Das ist einfach teilweise so untypisch für Filme oder vor allem für das, was man mittlerweile gewöhnt ist. Und das ist ja was, was wir schon von Anfang an immer besprochen haben, ja, dass das Spiel mit der Erwartungshaltung, und wenn man jetzt den Film auf Netflix anmacht und sieht, ja, okay, das sieht nach einem Horror-Thriller, sonst was aus, dann erwartet man bestimmte Sachen, aber eben nicht das, was teilweise vor allem an Dialogen und eben auch an Horrorszenen vorkommt, damit rechnet man mit Sicherheit nicht. Und eben auch zum Beispiel diese Szene, also diese Szene, in der sich die Musik befindet oder wo die musikalisch sich befinden, diese Punker-Szene, die wird so realistisch selten dargestellt, ja. Also der Punker, den man am Anfang sieht, ja, der mit dem Iro, der so ein bisschen die vergammelte Bude da zu Hause hat, die er später dann staubsaugt.
Der ist eigentlich das, was man immer sich so unter
Genau.
Punk vorstellt, aber in diesem Film wird er halt so als dieser Poser dargestellt, ne? Was er eigentlich wirklich ist, weil
Genau,
die
der ist.
echten Punks in Anführungszeichen, die wirklich in der Szene wirklich so drin sind, die lachen über den und machen sich dann hinterher sogar über den lustig, weil der so ein Tryhard ist, ne? Also das wird da sehr klar auch kommuniziert, dass es eben nicht die Art ist, die man wie gesagt, aus dem Mainstream kennen würde.
Das ist auf jeden Fall einfach ein cooles Mittel, dass man Sachen, die, oder dass man bei dem, was man erzählt, so echt und realistisch wie möglich bleibt. Ja? Das ist ja was, was du, glaube ich, auch schon bei Schmerzflimmern 1 und 2 immer wieder erwähnt hast, dass die Tode, die man sieht und die Reaktion auf die Sterbeszenen, dass du die so versucht hast, jedenfalls so echt wie möglich darzustellen. Und na, wenn man die ganzen Filme sieht, die heutzutage da unterwegs sind, da sieht man einen sterben, gut, ja, okay, der ist fort, dann weinen sie 5 Minuten und dann war es das. Dass das einen aber wahrscheinlich extrem mitnimmt, wenn direkt neben einem einer stirbt, das berechnen, glaube ich, viele nicht mehr mit ein.
Der
Und
Film hat sich Zeit genommen, am Anfang einfach darzustellen, wie die miteinander befreundet sind und was die füreinander bedeuten. Ne? Das sind halt alles Punk, das sind nun mal Menschen, die sich im Punk wirklich zu Hause fühlen, sind meistens Menschen, die sich eine Wahlfamilie zusammengebaut haben, weil sie vielleicht keine richtige Familie zu Hause haben oder was auch immer. Ne? Also du findest selten jemanden, der den Punk liebt, einfach nur, weil er die Musik mag, sondern es sind meistens Menschen, die einfach das Umfeld lieben, die Natürlichkeit lieben, die Ehrlichkeit lieben und eben da ihr Zuhause gefunden haben, sozusagen. Und so kommen diese Leute auch rüber, ne? Wenn die beiden am Anfang auf dem Fahrrad zur Raststätte fahren und sie dann am Handy rumdüdelt und er ja, strampelt und man merkt, die beiden haben das schon 100.000 Mal gemacht. Das ist so, das ist einfach ihr Leben so. Und dann halt zu sehen, wie die beiden dann in so einer Situation ja umgehen und versuchen, sich zu retten, ich fand, das war nicht nur fantastisch gespielt und fantastisch geschrieben, das war auch einfach toll zu sehen, dass es auch noch sowas gibt. Ne? Also diese Gewaltspitzen, die jetzt immer mal wieder in dem Film dann aufpoppen, wenn dann einer von denen abgeschlachtet wird, die gehen einem ans Herz, weil man wirklich gemerkt hat, dass diese Welt nicht so. Also hier wird keiner verschwendet. Jeder, der da umkommt, das ist eine logische Konsequenz gewesen. Und das ist, wo du gerade Schmerzflimmern sagst, ist auch echt so ein Versuch gewesen von mir, Green Room, da auch so einen kleinen Tribut zu zollen, denn ein Kapitel in Schmerzflimmern 2 heißt, glaube ich, sogar Green Room. Oder zumindest, ich habe das Wort Green Room mit drin, weil ich im zweiten Teil so auch geht es auch teilweise um so eine Band und so. Und da ist Green Room eine super Inspirationsquelle gewesen, weil eben solche Sachen aus meinem eigenen Leben, das habe ich gesehen und das habe ich miterlebt. Und dass dieser Film mir das gezeigt hat, wie man sowas dann in eine spannende narrative Welt irgendwie Schablone reinpacken kann, das hat mich halt wirklich inspiriert. Und ja, also der Film sagt aber auch mehr einfach, ne? Das ist nicht nur so wir haben jetzt hier mal so einen schockierenden Film, sondern der Film hat interessante Gedanken über Nihilismus, über ja die Gewalt selber, ne? Die Gewaltspirale, wie ich sie gerade bei Blue Ruin schon angemerkt habe, ne? Mit Rache, und das führt dann nur dazu, dass dann jemand Rache an dir nimmt und dann so ein Kreislauf beginnt. Und so ist es halt auch mit Gewalt. Denn würde Darcy mit seinem Plan, der ja eigentlich relativ simpel ist, würde er damit durchkommen und die Band dann umgebracht haben. Die werden dann, er hatte schon alles geplant. Die kommen dann in ihren Van rein. Den Van fahren sie dann auf ein Gelände, wo kein Zutritt ist. Und dann wurden die dann umgebracht, und das ist dann tragisch und traurig, und wir haben das hier, er hat schon Alibi, er wäre komplett ohne Probleme aus der Sache rausgekommen, und dann wäre das gewesen, und dann hätte niemand was davon erfahren. Und das ist leider nicht das jetzt so, aber wie oft passiert das am Tag auf der Welt, dass Menschen Opfer von Gewaltverbrechen werden und der Täter nicht zur Rechenschaft gezogen wird, nicht gefunden wird oder sich irgendwie rausgewieselt hat. Und ich finde, das ist ein interessantes Backdrop für so eine Horrorgeschichte. Der Punkt ist ja eigentlich, den ich jetzt hier sagen wollte, dass in Green Room diese Gewalt auch immer irgendwie noch einen Punkt hat, über den es sich nachzudenken lohnt. Und deswegen macht es den Film auch eben für Leute interessant, die jetzt möglicherweise keinen Bock auf einfach nur so ein Mord- und Totschlagfilm haben, sondern hier ist dann doch wirklich die, ja, der Thriller-Aspekt da drin noch größer und ja, ich weiß nicht. Also für mich hat der Film deutlich mehr Nährstoffe als jeder Saw-Film kombiniert. Aber
Ja,
auch
auf jeden
das ist
Fall.
jetzt wieder nur so ein, der Vergleich ist halt nun, ne? Geht auf jeden Fall um Terror, um Angst und was ich als Autor oder zumindest für andere Autoren irgendwie hervorstechen lassen möchte, das, was ihr euch daraus mitnehmt, ne, auch aus diesem Podcast, ist, wie eure Figuren handeln, dass ihr müsst denen auch erlauben, in situationsbedingt Entscheidungen zu treffen, die vielleicht nicht sofort Sinn ergeben, aber eben dann, wenn man sich in diese Sache reinversetzt, dass man dann nachvollziehen kann, was sie tun. Also sie müssen nicht immer rational handeln, sie müssen nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen. Ne? Gerade manchmal ist es auch vielleicht sogar gut, wenn man darstellt, dass deine Figuren auch fehlbar sind. Ne? Und ein Fehler machen führt ja dann meistens zu neuen Konflikten und hält dann die Spannung auf. Und das, ich meine, Green Room, der wird dir keine Minute geben, wo du dich langweilst. Der
Nee,
Film ist
absolut
nur,
nicht.
ich glaube, der ist 95 Minuten lang oder so ungefähr in
Ja.
dem Dreh. Ne? Das ist kein langer Film. Und du wirst auf jeden Fall keinen Moment bekommen, wo du dich jetzt einfach mal irgendwie abreagieren kannst in der Film. Wenn er anfängt, also wenn die Spannung anfängt, dann hört die nicht mehr auf.
Genau,
Und
das ist ja das, was ich ganz am Anfang da, dazu gesagt habe, ne? Also an dein Handy solltest du nicht gehen, weil du wirst irgendwas Wichtiges verpassen.
genau, du bist mit in dem Green Room gefangen und das ist eben das Gute. Und wenn du das schaffst für deine Geschichte, ich meine, nicht jeder schreibt irgendwie sowas Intensives, ne? Aber falls ihr darauf trefft, mal so eine Szene zu schreiben, in der es um Leben und Tod geht oder einfach ums Überleben, es muss ja noch nicht mal irgendwie um Mord gehen. Es kann ja auch einfach sein, dass ihr. Ich hatte letzte Woche mal irgendwas erzählt von Bergsteiger, die verschüttet werden oder so, ne? Die dann. Sowas eben, ne? Auch in solchen Sachen, da die richtige Entscheidung zu treffen, ist manchmal einfach die fürs Lesen dann zwar die nachvollziehbare, aber auch die langweilige. Deswegen, ich kann das manchen Horrorfilmen auch gut verzeihen, wenn dann einer sagt, wir müssen uns aufteilen. Dann denke ich mir, sehr gut, dann teilt euch auf, weil, und ich rede ja ganz oft ganz gerne über die Lektionen, die Alfred Hitchcock so gemacht hat. Und Hitchcock wurde dann auch oft gefragt, ja, aber ich meine, das ist auch wieder so eine Sache, wie dann diese möchte gern Filmkritiker und Buchkritiker dann sagen, ja, aber warum hat er nicht einfach die Polizei gerufen? Und Hitchcock sagt dann dazu ganz einfach, ja, weil wenn er die Polizei gerufen hätte, gäbe es keinen Film. Und das muss einfach als Entschuldigung ausreichen. Wenn du sofort die Polizei rufst, dann ist der Film 10 Minuten lang und dann hast du jetzt einen vollen Preis für einen 10-Minuten-Film bezahlt. Möchtest du das? Nein? Möchtest du nicht? Also, da muss man dann auch einfach mal eiskalt sein und seine Figuren auch mal eben nicht die logische Entscheidung treffen lassen. Denn
Und
gerade wenn sie sich fürchten und so, dann ist das genauso nachvollziehbar, als würden sie eben die richtige Entscheidung treffen.
genau, wollte ich gerade sagen. Also, ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir mal in wirklich schlimmen Situationen sind. Da sind wir nicht immer sprachgewaltig und wissen dann sofort die Antwort oder haben die perfekte Antwort parat, sondern ne, sind unsicher oder bringen blöde Sprüche oder sagen was für einen oder was für einen vielleicht auch gar nicht mal so gut ist. Also, jeder, der irgendwie mal eine Prüfung an der Uni hatte oder sonstiges, der wird das vielleicht sogar kennen. Also, ich kenne es auf jeden Fall. Ich bin da Meister drin.
Ja, worin du auch Meister bist, ist, mir Überleitungen zu geben, um den Podcast zu beenden. Denn,
Stark.
denn wir sind jetzt schon wieder angelangt am Ende. Ja, ich hoffe, du hattest Spaß.
Auch wie immer.
Das ist schön. Ich hatte nämlich auch Spaß, gerade wenn es um Filme geht, die ich richtig gut finde. Ich habe jetzt noch nichts irgendwie für nächste Woche.
Okay, dann
Ich
gibt es eine
würde das.
Überraschung.
Ja, insofern klar, aber das hat auch einen Grund, denn ich möchte auch wieder die Zuhörer mit einbinden. Denn die Person, die mir zu redaktion@intronauten-verlag.de einen Vorschlag für unser nächstes Thema schickt, die Person, die mir die richtige Lösung schickt, sage ich mal, also wenn ihr einen Vorschlag habt, einen Wunsch habt, eine Idee habt, worüber wir das nächste Mal sprechen können, wenn wir das nehmen, dann schicke ich euch einen Gutschein für den Intronauten-Shop und zwar einen richtig coolen, sodass ihr kurz vor Weihnachten auch noch einen richtig schönen Rabatt bekommt. Das sollte euch hoffentlich auch Ansporn genug sein, um uns mal Feedback zu geben. Wie gesagt, redaktion@intronauten-verlag.de. Vorschläge, Wünsche, Kritik, Lob, alles Mögliche. Wir würden das sehr, 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 sehr gerne hören. Und ja, Green Room könnt ihr euch auf Netflix angucken und Ja, Tobi, hast du noch irgendwelche finalen Worte, bevor es das für diese Woche gewesen sein soll?
Nee, ich bin gespannt, worüber wir nächste Woche sprechen.
Ja, du kannst, wie gesagt, auch gerne Sachen vorschlagen auf redaktion@intronauten-verlag.de. Schreibst du mir eine E-Mail?
Stimmt, ich kann ja was gewinnen.
Ja, genau. Es gibt einen wunderschönen Gutschein zu gewinnen. Ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche.
Ciao.
Ciao.